Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bonner Akademie und die Bross-Stiftung freuen sich schon darauf, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bis dahin gibt es drängende, interessante Themen und wahrlich kompetente und kluge Gäste. Die sagen was, weil sie wahrhaftig was zu sagen haben. Der Virus hat davon keine Ahnung. Humorlos wie jede Naturgewalt hält uns Corona auf Abstand. Wir weigern uns trotzig nur abzuwarten. Es gehört zur unfreiwilligen Dialektik des Angreifers, dass es uns auch zusammenbringt, auch auf technischem Weg. Sie wollen von uns hören, wir erfüllen Ihre Wünsche. Ich begrüße Sie als Präsident der BAP und Vorsitzender der Bross-Stiftung, leider aus der Distanz, aber herzlich. Volksparteien- auch in Zukunft noch Gestalter des Allgemeinwohls? Ein Fragezeichen hinter dem Thema ist immer schon Teil der Antwort. Offenbar ist da etwas nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht noch nicht fragwürdig, aber doch einer Befragung würdig. Lange hatten wir einen Drei-Parteien-Staat, konservativ, sozial, liberal. Zur allgemeinen Zufriedenheit deckten sie das mögliche Spektrum ab. Wer wählen wollte, hatte die Wahl, eine gewisse Unschärfe inbegriffen. Der Konservative empfand sich nicht als unsozial, der Soziale nicht als liberal. Und konservativ im Sinne von das Gute bewahren, wollten doch alle sein. Das nannte man Volksparteien. Die hatten ein breites Spektrum. Keine entfernte sich zu weit von der Mitte. Die sollte sich in guten Händen fühlen. So ging es aufwärts und in die Breite. Hasi Osterwald sank, der deutsche Bauch erholt sich auch und wird schon sehr viel runder. Das reimte sich auf Wirtschaftswunder. Die Welt der Bonner Republik war aufgeteilt, eine Formel, die aufging. Man fühlte sich in der besten aller real existierenden Welten. Sowas wird schnell Illusion. Die großen drei waren eigentlich zwei und ein Zünglein an der Waage. Innerhalb gab es auch damals Abweichler, außerhalb zunehmend. Plötzlich bestritt man, dass es eine politische Mitte überhaupt gibt. Das echot bis heute. Komisch, bei Umfragen liebäugeln 70% der Deutschen mit diesem Etikett. Es entstanden Bewegungen, Studenten, Frauen, Friedensaktivisten, Umweltschützer. Sie artikulierten spezielle Ziele, Haltungen, Aktuelles. Sie brachten Sprengkraft in die bestehenden Parteien. Wähler begannen zu wandern. Denen waren die Volksparteien nicht bunt genug. Die Parteienlandschaft begann sich zu diversifizieren und zu zerklüften. Mit der Wiedervereinigung wurden die Karten neu gemischt. Wo stehen wir heute? Sind Volksparteien nur noch ein glänzendes Abziehbild aus der politischen Puppenstube? Oder sind sie gerade vielleicht nach einer modernisierenden Runderneuerung das Gebot und Angebot der Stunde? Können sie den Zerfall der Gesellschaften bremsen oder zurückarbeiten? Sind sie vielleicht doch nicht die heutigen von gestern, sondern die modernen von übermorgen? Anders gefragt, stehen wir nicht global vor so existenziellen Problemen, dass nur noch vereinte Kräfte Lösungen finden? Sagen wir in versöhnter Verschiedenheit. Wir müssen darüber sprechen. Wir haben den bestmöglichen Gast. Norbert Walter Borjans ist Vorsitzender der SPD und will seine Partei auf Jahre prägen. Ist diese Partei Hoffnungsträger oder Jammertal? Kann sie die Fliehkräfte bändigen und die Flügel integrieren? Muss sie sich tatsächlich zwischen Wohlstand und Anstand entscheiden? Oder ist das auch eine falsche Alternative? Die Sozialdemokratie hat eine große und bedeutsame Geschichte. Hat sie auch eine bedeutsame Zukunft? Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, Norbert Walter Borjans. Die Moderation hat in bewährter Qualität Michael Hierz, eremitierter Geschäftsführer des Ereignissenders Phoenix. Dafür vorauseilenden Dank. Ich gebe ab und bin ganz Ohr.
Ja, vielen Dank für die Einführung, Herr Professor Hombach, und schönen guten Tag, Herr Walter Borjans.
Hallo, Herr Hirtz.
Herr Walter Borjans, der Begriff Volkspartei ist ja ein sehr deutscher Begriff. Ich glaube, den gibt es auch in Übersetzungen gar nicht. Der stammt ja aus dem vergangenen Jahrhundert, also genauer gesagt so aus den späten 50er, 60er vor allen Dingen und 70er Jahren aus der alten Bundesrepublik. Wie erklärt man denn heute eigentlich jungen Menschen, was eine Volkspartei ist?
Ich glaube, da darf man ruhig eine Anleihe in dieser Geschichte, der jungen Geschichte der Bundesrepublik machen. Es hat ja bei der SPD viel zu tun mit dem Godesberger Programm, als sie sich als Volkspartei etabliert hat, ganz bewusst. Und ich glaube, das ist gerade heute jungen Leuten gegenüber ein ganz wichtiges Thema, weil ich persönlich auch an den eigenen Kindern immer wieder feststelle, erwachsene Kinder mittlerweile Ende 20, Anfang 30, wie doch immer ganz bestimmte Sichtweisen auch das Verständnis von Politik und die Erwartung an Politik prägen. Wir erleben das ja heute mit dem Thema Klima, aber eben auch mit ganz bestimmten Fragen von beruflichen Interessenvertretungen und Erwartungen. Und da kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man zeigen kann, wie wichtig es ist, dass man diese vielen losen Enden einzelner Interessenvertretungen ja irgendwie bündeln muss. Und es sind ja oft auch widerstrebende, wenn man auf der einen Seite vielleicht in der Friedensbewegung organisiert ist und auf der anderen Seite hat man aber Menschen, die das Thema der militärischen Sicherheit großschreiben, dann sind das Dinge, die alle ihre Rechtfertigung in der Gesellschaft haben. Aber wenn man praktisch für jede dieser Interessen eine Partei hätte, also dann eine sogenannte Klientel, Partei, dann würde das ja zu einer ziemlich schwierigen Konsensfindung auch im Parlament führen. Und ich finde diese Bündelung, dass sich Parteien auf den Weg machen, unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb derselben Gesellschaft zu einem Ganzen zusammenzubringen, ist für mich immer eine große Herausforderung gewesen. Und ich glaube, das kann man auch denen erklären, die mit dem Einzelaspekt kommen.
Was macht denn dann eine Volkspartei aus? Ist das nur sozusagen das Bündeln von unterschiedlichen Interessen, die dann in der Partei so ausgemändelt werden und dann in ein Programm einfließen und in praktisches Handeln? Oder gehört zu einer Volkspartei nicht auch mehr?
Es gehören eigentlich zwei Dinge, zumindest mindestens zwei Dinge dazu. Das eine ist das, was wir gerade schon angesprochen hatten, dass man eben gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, immer wieder zeigen muss, wie bringen wir eigentlich die berechtigten Forderungen, das Klima zu schützen, den Planeten zu erhalten, zusammen mit Interessen, die die Menschen haben, in das, was sie erreicht haben, zu bewahren, auch ein Stück an ihre Kinder weitergeben zu können. Das heißt also, das Ökologische mit dem Sozialen, gleichzeitig mit dem Wissen, das kriegen wir alles nur hin, wenn es auch Arbeit gibt, wenn es Industrie gibt, die auch Technologien entwickelt, um diese Dinge auch voranzutreiben. Dann stellt man fest, es gibt einmal die jeweils immer nur einen dieser drei Stränge vertreten, aber wir wissen, dass wir die auch zusammenbringen müssen. Und zumindest mein Verständnis von Sozialdemokratie ist genau das. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Teil, der gerade die Gegenwart der Politik und der Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch abbildet. Und der zweite Punkt ist, der zeigt sich darin auch schon, warum bin ich nicht konservativer? Ich will nicht konservieren, weil ich glaube, dass das am Ende den Wohlstand, den Zusammenhalt nicht sichert, sondern wir erleben doch, dass es einen rasanten Wandel gibt, der aus Innovationsfreude der Menschen entsteht, aber eben auch aus dem, was wir verursacht haben gegenüber dem Klima und der Umwelt. Das heißt also, eine Aufgabe besteht ja auch darin, für eine Volkspartei nach meinem Verständnis Menschen dafür zu gewinnen, dass wir nur mit dem Wandel und durch den Wandel Sicherheit schaffen können und nicht meinen können, wir können irgendwie alles festhalten und dann läuft das schon.
Sie haben das ja jetzt inhaltlich beschrieben und gesagt, das ist also ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Forderungen, die dann da einfließen und die dann austariert werden müssen in der Partei. Aber gehört nicht zur Volkspartei auch zum Beispiel eine relevante Größe, um sich Volkspartei nennen zu können?
Ja, sicher. Und meine, ich vermute mal, da werden Sie mich auch darauf ansprechen und sagen, ist man denn mit 16% oder 17% eine Volkspartei? Ich glaube, Da ist erstens ein Bedarf, stärker zu werden. Das ist natürlich auch das, woran wir arbeiten. Aber es zeigt gleichzeitig auch, wie viel schwerer es wird, tatsächlich in einer Gesellschaft, in der man eher sich durch Abgrenzung definiert, indem man sagt, womit man unzufrieden ist, Dinge zusammenzukriegen. Also wenn man das, was ich eben gesagt habe, erreichen will, also das Ökonomische, das Ökologische und das Soziale zusammenzubringen, dann heißt das am Ende immer, dass man für jede der Einzelinteressen nicht das Maximum bieten kann. Es gibt immer jemanden, der sagt, das mache ich in Reinkultur besser. Und das ist...
Das erleben wir mit sozialpolitischen Forderungen durch die Linke zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ne? Und man das erleben aber auch andere gesellschaftliche Institutionen, Kirchen, Gewerkschaften. Diesen Trend, den nehmen wir ja schon seit langem wahr, nicht bloß bei der SPD. Aber ich sage manchmal auch ganz scherzhaft, bei uns ist das auch besonders schwierig, weil die Neigung, sich abzuwenden, wenn man nicht sagen, in voller Größe die Erwartungen erfüllt bekommen hat, die ist bei uns auch ein Stück größer. Also ich glaube, dass etwa bezogen auf die andere Volkspartei, die CDU, die Gefahr, dass sich Wirtschaftsverbände von der CDU abwenden und sagen, ich wähle jetzt eine ganz andere Partei, ich wähle jetzt die SPD oder die Grünen, geringer ist als eben bei uns, bei den Sozialdemokraten, wenn man das Soziale, das Ökologische nicht in dem Maße umgesetzt hat, wie es von jemandem, der es als Kernkompetenz erwartet, wie es da erwartet worden ist. Und ich glaube, das macht einen Teil jedenfalls auch dieser Schwierigkeit aus, in der Volksparteien insgesamt sich bewegen. Denn wir sollten uns nichts vormachen, dass CDU und CSU im Augenblick bundesweit jenseits der 30% sind, ist auch erst eine ziemlich junge Entwicklung in einer gegenwärtigen Krise. Die sah vor anderthalb Jahren auch noch ganz anders aus. Und die Sorge, dass das auch schnell anders wieder aussehen könnte, würde ich mir anstelle zum Beispiel des neu gewählten Parteivorsitzenden Armin Laschet auch machen.
Nun haben Sie gerade schon eine Prozentzahl genannt. Wenn wir zurückschauen, als die Volksparteien noch sehr viel kräftiger, sehr viel größer waren, sehr viel dominanter auch im politischen Betrieb, da haben wir dann auch Werte gehabt für einzelne Parteien, die gingen bis an die 50% oder in den Ländern manchmal über die 50% hinaus, also nicht nur für die CSU in Bayern. Diese Zeiten scheinen ja vorbei zu sein und man hört jetzt eigentlich schon fast Jahrzehnte, dass das Konzept Volksparteien eigentlich nicht mehr zu einer Gesellschaft passt, die sehr viel volatiler geworden ist, die ihre alten Milieus verloren hat. Und die SPD sei nun da in besonders starkem Maße davon betroffen, von dieser Auflösung alter Milieus, also eben zum Beispiel der organisierten Arbeitnehmerschaft. Ist da was dran? Und wenn ja, wie muss man darauf reagieren als Partei? Wie reagieren Sie als Chef einer ehemaligen Volkspartei?
Ich würde immer noch behaupten, das ist immer noch eine Volkspartei. Den Anspruch muss sie auch haben. Aber sie haben recht. Erstens, ich habe es ja selbst erlebt. Ich war ein junger, damals noch junger Mitarbeiter des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau, als die SPD 1985 52,1% in Nordrhein-Westfalen erreichte. 5 Jahre später waren es immer noch 50,0%. In dieser Zeit ist ja gerade damals sehr viel passiert. Da kam das Thema dieser Umweltbewegung, der Friedensbewegung. Es waren all die Themen, die in dieser Zeit groß wurden und die auch dazu geführt haben, dass teilweise wirklich wie von einer großen Eisfläche Berge abbrachen, dass man wirklich merkte, man wollte da eine Konzentration auf bestimmte Themen und wenn die enttäuscht wurde, diese Erwartung, da machte man sich selbstständig sozusagen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob wirklich der Anspruch einer Volkspartei so bleiben kann, dass man sagt, Volkspartei bist du nur, wenn du an die 50% kommst, sondern ich glaube, dieser Anspruch Volkspartei ist dieser Anspruch des Zusammenführens der unterschiedlichen Schwerpunkte, die in einer differenzierteren Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, nun mal bestehen. Und daneben wird es immer die politischen Kräfte auch geben, die sich mit den Einzelthemen stärker identifizieren und damit natürlich, wie man das im Werblichen gerne so sagt, einen klareren USP haben. Und das ist eine schwere Überzeugungsarbeit. Da gibt es überhaupt kein Vertun.
Ist das nicht möglicherweise die Zukunft? Also Sie haben ja von der Klientelpartei gesprochen. Die FDP gilt ja als klassische Klientelpartei, also die Partei der Mittelständler und der Gewerbetreibende und der Selbstständigen. Und die Union und die SPD waren dann eben im Sinne, wie Sie es gerade definiert haben, breiter aufgestellte Volksparteien. Die eine eher links, die andere eher rechts. Aber das Aufkommen der Grünen, das Aufkommen der Linken, das Aufkommen auch der AfD, spricht das nicht dafür, dass eben eine ausdifferenziertere Gesellschaft auch ein anderes Parteienangebot braucht in einer repräsentativen Demokratie? Also kurz gefragt, ist nicht die Zukunft eigentlich eine, die viele Parteien sieht? Das ist ja eine Entwicklung, die in anderen europäischen Ländern auch zu beobachten ist. Und die Zeit eben der großen, überwölbenden Parteien, in denen unterschiedliche Interessen gebündelt werden, dass die vorbei ist.
Ich glaube, dass es nicht in absehbarer Zeit dazu kommen wird, dass man wieder nur 2 oder 3 Parteien in einem Parlament hat, bei einer, also wenn man nicht eine Mehrheit, ein Mehrheitswahlrecht hat, etwa wie das in Großbritannien oder anderswo ist. Selbst da ist es ja sogar so, dass zusätzliche Kräfte aufkommen. Trotzdem nimmt das für mich nicht die Berechtigung bestimmter politischer Kräfte, auch mit einem Anspruch jeweils, ich sag mal, aus einem Blickwinkel heraus, links von der Mitte oder rechts von der Mitte, den Anspruch zu entwickeln, von da aus eben die Mitte auch zu gewinnen. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die sagen, natürlich braucht man, um mehrheitsfähig zu sein, auch die Mitte. Nur es ist nicht so, dass alle in der Mitte stehen und argumentieren müssen, sondern dass man eben auch durchaus einen Schwerpunkt haben kann, der vielleicht bei dem einen stärker die alten Gegensätze Kapital und auf der anderen Seite Arbeit betrifft. Nur man merkt eben, dieser alte Gegensatz, der zu 2 Parteien geführt hat, der ist eben, wie Sie sagen, ausdifferenzierter. In den Zeiten, als das sozusagen nur noch zwischen den beiden hin und her ging, da war eben das Thema Ökologie, da gab es das Thema auch Migration und andere Punkte nicht in diesem Maße. Und dass es dazu politische Kräfte geben wird, ob die einem gefallen oder nicht, das wird man weder verbieten können, noch ist das für sich genommen ein Problem. Aber es wäre ein Problem, wenn es nicht diesen Anspruch von politischen Kräften gäbe, diese Bündelung auch zu suchen oder jedenfalls zusammenzuführen, was es an Schwerpunkten in dieser ausdifferenzierten Gesellschaft gibt. Und deswegen glaube ich nach wie vor daran, dass, und das beziehe ich ausdrücklich auch auf die Christdemokraten, dass es, ich sage jetzt mal, 2 solcher Anker in einer parlamentarischen Demokratie geben sollte, dass es Sinn macht, aber dass wir auf der anderen Seite immer wieder mehr als früher diese Einzelkräfte haben, die dann auch die Erwartungen noch ein Stück deutlicher machen, die in der Bevölkerung da sind.
Beide ehedem fast gleich großen Parteiblöcke, also die Union auf der einen Seite und die SPD auf der anderen Seite, haben ja kräftig federn lassen müssen. Also die SPD hat verloren an die Grünen, weil auf einmal eben die ökologische Frage aufkam, die von der SPD nach meinem Eindruck erst später beantwortet wurde. Dann gab es eben diese Faszination des dritten Weges, die Agenda 2010, diesen Reformprozess, auch vor dem Hintergrund von Staatsverschuldung. Das hat dann die Linke stark gemacht. Bei der Union war es sicher die Flüchtlingsfrage, die zum Aufkommen der AfD geführt hat. All das zeigt ja, dass ja unglaublich viel Bewegung da ist. Und sind aus Ihrer Sicht eben von der SPD speziell jetzt auch einfach Fehler gemacht worden, also dass sie da schon in der Entwicklung möglicherweise weiter ist als eine Union, der vielleicht das ein oder andere Federlassen sogar noch aussteht?
Ich glaube, dass die Stärke, die Umfragenstärke jetzt der CDU, CSU eine nicht sehr reale Langfristperspektive ist, sondern wir haben gemerkt, dass auch eine CDU als Volkspartei schon deutlich kleiner geworden war. Und ich glaube, das ist im Augenblick der Tatsache geschuldet, dass in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, eine Suche in der Bevölkerung auch da ist, dass, ich sage jetzt mal, die Einzelthemen ein Stück ausgeblendet werden. Wir müssen im Moment eine gemeinsame große Herausforderung, die Pandemie, Corona, Covid-19, bewältigen. Da sind wir ein Stück traurig drüber, dass große Leistungen, die da in diesem Zusammenhang von der SPD erbracht werden, im Augenblick mehr so als Team Merkel wahrgenommen werden und auch entsprechend in den Umfragen sich niederschlagen. Aber ich glaube, wenn man auch sieht, dass in der Gegenwart das Vertrauen in diese Regierung sehr groß ist. Das bezieht sich auch auf die SPD. Die Frage ist, wie sieht es aus mit der Erwartung, wohin führen die uns in der Zukunft? Können wir da zeigen, und danach werden Wahlen am Ende immer entschieden, können wir zeigen, wie wichtig die Schwerpunkte sind, die die SPD an dieser Stelle setzt? Das, so, was heißt Fehler? Ja, ich meine, Sie wissen, ich bin angetreten als Vorsitzender, auch mit dem Hinweis darauf, dass die SPD vielleicht in diesem Verständnis Mitte sein zu wollen und Reformpartei sein zu wollen, vor rund 15 bis 20 Jahren schon ein gewisses Kernpublikum verschreckt hat. Es mag Gründe dafür gegeben haben. Ich bin nicht einer von denen, die allen, die die Agenda etwa betrieben haben, unterstellen, die hätten was Böses gewollt. Ich glaube nur, dass es Nebenwirkungen gegeben hat, dieser Agenda, die sich auch in einem Vertrauensverlust eines bestimmten Teils der SPD-Wählerschaft niedergeschlagen haben. Und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass neben diesem Merkel-Effekt, dass die CDU im Augenblick ein ganzes Stück, sag ich jetzt mal, sozialdemokratischer Gesinnung aufnimmt, das Zweite eben auch ein Vertrauensverlust ist darin, dass die SPD ganz klare soziale Themen ein Stück vernachlässigt hat. Und das wieder zusammenzubringen, aber bitte nicht, indem man jetzt nur noch diesen Teilaspekt angeht, sondern nicht vergisst, dass man die Mehrheiten auch mit der Mitte gewinnen muss, dass wird mir jedenfalls manchmal nachgesagt oder das lese ich immer wieder, das sei mir nicht wichtig. Und da kann ich immer nur sagen, diejenigen, die mich etwas länger kennen und sehen, was ich in meinem Leben gemacht habe, die wissen schon, dass das für mich zusammengehört. Aber ich glaube, da liegt ein Stück drin, ein Vertrauen wieder zu gewinnen, die Partei der kleinen, mittleren Einkommen zu sein. Johannes Rau hat früher gesagt, wir müssen die Schutzmacht der kleinen Leute sein. Mittlerweile sagt man, man darf das nicht sagen, weil die Leute möchten nicht kleine Leute sein. Ich stamme aus einer Familie, wo meine Eltern sich durchaus so gesehen haben und das auch nicht als eine Benachteiligung empfanden, sondern ich sage jetzt mal mit einem gewissen Stolz auch zu den kleinen Leuten dieser Gesellschaft gehört zu haben, die den Laden am Laufen halten.
Wir gehören ja beide zu einer Generation, wo das in der Jugend eigentlich nichts Ungewöhnliches war, wenn man sich zu einer Partei nicht nur bekannt hat, sondern ihr auch beigetreten ist. Die Parteien heute, aber eben vor allen Dingen die großen Parteien, leiden ja auch sehr darunter, dass da so eine gewisse Auszehrung zu beobachten ist. Also die Bereitschaft, sich in der Partei zu engagieren, ist deutlich geringer als zum Beispiel in den 70er oder 80er Jahren. Das führt dann eben zu Mitgliederverlusten, auch zu Überalterung. Was muss passieren? Was müssen Sie machen? Und was haben Sie da vor als Vorsitzender der SPD, um diesen Trend umzudrehen? Denn wie gesagt, ohne einen Parteinachwuchs, der vital ist, aber auch zahlenmäßig relevant, wird es ja auch keine Zukunft für die Partei geben.
Auch das ist ja ein Phänomen, das nicht nur die SPD und Parteien betrifft, sondern darüber klagen die Gewerkschaften, darüber klagen die Kirchen, darüber klagen all die, die eben dafür in der Vergangenheit gestanden haben, unter einem gemeinsamen großen Ziel doch sehr unterschiedliche Kreise auch verbunden zu haben. Und ich habe vor kurzem noch mit Wolfgang Thierse gesprochen, dem Theologen in der SPD sozusagen, und der mir gesagt hat, du weißt doch, das ist wie mit der Kirche, wenn man Mitglied ist irgendwo, dann leidet man auch immer an seiner Organisation. Aber das ist kein Grund, ihr den Rücken zu kehren, sondern man muss eben auch etwas in dieser Organisation bewegen wollen.
Und man muss erstmal drin sein. Also
genau, und das bedeutet eben auch wieder eine Attraktivität dafür zu finden, dass man nicht deswegen dabei ist, weil alles genau so gemacht wird, wie man das selbst hätte, sondern dass mal umgekehrt ein Teil einer Vielfalt ist. Und ich fand das sehr schön, dass beispielsweise in der doch sehr lebendigen Debatte darüber, ob die SPD in die GroKo eintreten sollte, damals viele junge Leute in die SPD eingetreten sind, und zwar sowohl die, die wollten, dass die SPD in die GroKo geht, wie auch die, die nicht wollten, dass sie reingeht, aber die übereinstimmend gesagt haben, die Art und Weise, wie sich die Partei darüber auseinandersetzt, für sich genommen, war etwas, was mich auch animiert hat, dabei sein zu wollen. Und zwar nicht bloß Junge, ich habe Ältere, ich habe Manager getroffen, die gesagt haben, übrigens, ich bin in die SPD eingetreten, weil ich fand, diese Debatte, die zeigte erstmal, dass ihr da noch lebendig euch drüber streiten können. Und ich glaube, dazu gehört eines, was wir vernachlässigt haben in der Vergangenheit. Wir sind zu selbstreferenziell, also zu gucken, wie viel machen wir ständig intern und miteinander und zu wenig mit den gesellschaftlichen Gruppen außerhalb der Partei. Das fängt bei den Gewerkschaften oder den Umweltverbänden an, aber das geht bis hin zum Vereinsleben in einem Ort, das eben ein berechtigter Teil und ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Und wenn die den Eindruck gewinnen, und zwar den ehrlichen Eindruck, dass das, was im Parlament beraten wird, das mit einbezieht, was da in diesen gesellschaftlichen Gruppen vor sich geht, dann ist auch, glaube ich, die Bereitschaft wieder größer zu sagen, ja, dann werde ich da auch Mitglied. Vielleicht nicht mehr in dem Maße wie früher, aber das ist ein Punkt, da hat die SPD in der Vergangenheit Bindung verloren. Und um die geht es auch, die wieder aufzubauen.
Muss es nicht auch Angebote geben, die dann stärker irgendwie das berücksichtigen, was heute ja bei jungen Menschen eher gefragt ist, nämlich eine gewisse Projektbezogenheit. Also ich kenne viele Menschen, die, also gerade jüngere Menschen, die bereit sind, sich für eine konkrete Sache sehr intensiv einzusetzen, die aber einen großen Bogen um Parteiversammlungen machen. Die haben möglicherweise noch nie eine gesehen, stellen sich aber das irgendwie so eher als etwas graumäusige Veranstaltung vor. Vermutlich ja auch nicht in jedem Fall zu Unrecht. Muss man nicht auch sozusagen die Angebote, diese Beteiligungsangebote auch nochmal durchsehen darauf hin, ob sie noch eine Attraktivität haben für die nachwachsende Generation?
Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Also das Ortsvereinsleben in der SPD ist zum Teil, es ist für viele Menschen, auch gerade ältere Mitglieder, immer noch ein Anlaufpunkt, aber es spricht auch viele, gerade jüngere oder sogar potenzielle Mitglieder nicht an, weil die sich sagen, also bis du da überhaupt mal reingewachsen bist. Das ist ja wie so ein Kreis von Freunden und Verwandten, die dich erstmal aufnehmen müssen. Und dann kommt noch dazu, ja, da wird immer über ein anderes Thema geredet, das ist jetzt gar nicht mein Schwerpunkt. Ich glaube, da muss man sich auf veränderte Zeiten einstellen. Und auch da kommt es am Ende darauf an, dass man jetzt dann aber auch nicht wieder zerfällt in, ich sage jetzt mal, in Arbeitsgruppen, die nur einen Ausschnitt der Politik bedienen oder diskutieren und die anderen Teile, die eine soziale Bewegung ausmacht, gar nicht mehr mitbekommen. Aber es wird nicht in dem Maße gehen, wie es bislang entstanden ist. Auch wenn man sich überlegt, die Ursprünge der SPD war ja eine Art Bildungsverein. Da sind Menschen zusammengekommen, weil sie sich Informationen gegeben haben, ausgetauscht haben, auch etwas gelernt haben über gesellschaftliche Zusammenhänge, die heute im Fernsehen, im Internet überall zu finden sind. Und meistens mit, ich sage jetzt mal, fundierteren Belegen und Grundlagen. Und deswegen ist ein Ortsverein einfach keine Bildungsstätte mehr, sondern er muss Austausch sein von gesellschaftlichem Leben. Und da tut es gut, wenn dann vielleicht einige in Projektgruppen mal etwas erarbeiten, was sie dann aber der Gesamtheit auch vorstellen. Und das bedeutet insgesamt, dass man einschließlich der Nutzung digitaler Medien, aber auch des Zusammenkommens neue Formen finden muss. Daran arbeiten wir auch. Es gibt einen Teil, der wirklich jetzt gerade in Corona sich zeigt als etwas, wo wir vorher auch hätten drauf kommen können, zum Beispiel Mitgliederversammlungen auch im Internet zu machen. Das machen wir jetzt bundesweit mit zum Teil über 1000 Teilnehmern in der letzten Woche noch. Wo hätte man früher eine Mitgliederversammlung gemacht? Da hätte man ja eine Messehalle mieten müssen. Und auf die Idee, das auch mal wenigstens zwischendurch virtuell zu machen, wäre man gar nicht gekommen.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Aber wenn Sie mit einem Satz sagen müssten, wo steht die SPD in 10 Jahren? Also Jahre, die Sie ja dann vermutlich noch mitgestalten und wo sie zumindest die Weichen auch stellen. Wo steht sie dann? Wird sie dann noch den Anspruch einer Volkspartei einlösen und wird sie bei einer anderen Prozentzahl sein, als sie im Augenblick gehandelt wird? Oder sind Sie da skeptischer?
Ich bin absolut realistisch, aber wenn ich nicht auch das Ziel hätte, zu sagen, ja, meine feste Überzeugung ist es, dass die SPD etwas unterscheidet von den anderen, nämlich mit einem Schwerpunkt auf die wirkliche Mitte der Gesellschaft, nämlich diejenigen, die tatsächlich ein Normaleinkommen haben und auch ein Stück drüber und ein Stück drunter. Die Mitte selbst ist ja nur ein Punkt. Aber dafür wirklich Politik zu machen, und das bedeutet, zusammenzubringen, was, muss nochmal zitieren, was Johannes Rau gesagt hat, nämlich Partei zu sein für Menschen, die Solidarität brauchen, aber auch Menschen, die Solidarität zu geben bereit sind. Also diese Gruppen zusammenzubringen. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das auch in 10, 20 Jahren ein ganz wichtiges Element des demokratischen Parlamentarismus oder der parlamentarischen Demokratie in Deutschland wäre, das würde mir die ganze Motivation nehmen. Aber die habe ich, weil ich sicher bin, wir werden viele kleine politische Lobbys haben, die die differenzierte Gesellschaft darstellen werden. Aber wir werden auch die Kräfte haben, die das glaubwürdig bündeln und daran zu arbeiten. Das ist etwas, das mich treibt und von dem ich glaube, dass das auch Erfolg haben kann.
Ja, ich habe gelernt, die SPD ist voller Mut und da ja ohne starke Parteien eine repräsentative Demokratie nicht auskommen kann, wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit sehr viel Erfolg, bedanke mich aber auch sehr herzlich für das informative Gespräch. Vielen Dank.
Ebenfalls vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.